beten wir miteinander? Ja, Vater, dich zu lieben ist Freude, die von innen kommt. Vater, wir dürfen dir so kennen, wir dürfen dansen, froh sein. Du möchtest uns keine Grenzen dafür geben, dich zu loben. Und Vater, wir dürfen spüren, dass auf einmal das Leben für uns steht, dass du da bist, dass du unsere Vater bist. Sei mit uns in de Gottesdienst, gib uns ein offenes Herz und Freude, wenn wir alle an dein Tisch sitzen. Danke, dass du bei uns bist. Voll Ehrfurcht sehe ich vor dir und bete dich an. Gott möchte nicht nur unsere Herr sein, er möchte uns ganz na sein, er möchte unsere Vater sein. Onze Vater, du bist Gott über allem. Ich lese euch den Predigtstext und nachher hören wir de Predigt von Gunnar. Johannes 11, Vers 1 und Vers 3 und Vers 17 bis 27. Lazarus aus Bethanien war krank geworden, aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha woonten. Daar ließen die Schwester Jesus mitteilen: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tagen im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf, aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben. Und wenn ihr sterbt und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit niet. Glaubst du mir das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
Guten Morgen miteinander. Menschen stehen zusammen. Sie tauschen Wissen und Lehrmeinungen aus. Theorien werden erörtert. Das Für und das Wider. Ein Votum folgt dem nächsten, ein hochinteressanter Diskurs. Doch dann bricht einer aus dieser intellektuellen Stehrunde aus und fragt: Was meinst denn du persönlich? Wovon bist du überzeugt? Eine solche Frage gibt der ganzen Diskussion eine Wende. Ich kann mich nicht mehr hinter schönen Theorien verstecken, deren Vor- und Nachteile ins Gespräch bringen. Auf einmal bin ich als Mensch mit meiner Überzeugung, mit meiner Meinung gefragt, und das kann sehr herausfordernd sein. Du bist vielleicht auch Teil eines interessanten Gesprächs und merkst auf einmal, wie gewisse Aussagen dich persönlich treffen. Und du merkst gleichzeitig, jetzt kann ich nicht mehr neutral bleiben. Oder du sitzt mit Menschen zusammen und ihr redet pauschal über eine abwesende Menschengruppe. Und dann auf einmal sagt jemand in dieser Runde: Ich bin im Fall auch einer von denen, über die ihr gerade herzieht. und dann wird es interessant oder peinlich. Also es gibt so Situationen, wo wir herausgefordert sind, und im Predigttext gibt es auch eine solche Situation. Aber ganz so weit sind wir jetzt noch nicht. Die Geschichte beginnt mit Bethanien, einem Dorf, 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Dort wohnen Maria, Martha und Lazarus, die 3 sind Geschwister. Jesus ist oft in Bethanien bei diesen 3 Geschwistern zu Gast. Und vor allem mit Lazarus scheint ihn doch eine tiefe Freundschaft zu verbinden. Jesus als Mensch hatte auch Freunde. Freundschaften gehören zur Qualität von Leben. Menschen, mit denen ich zutiefst im Herzen verbunden bin. Ja, Jesus und Lazarus sind freundschaftlich verbunden. Doch dieser Lazarus, sein Freund, erkrankt. Seine beiden Schwestern Maria und Martha lassen Jesus ausrichten, dein Freund, oder andere Übersetzungen sagen, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus bleibt dann noch 2 Tage dort, wo er sich gerade aufhält, und macht sich danach auf den Weg nach Bethanien. Als er dort ankommt, ist Lazarus schon seit 4 Tagen im Grab. Wahrscheinlich war Lazarus schon tot, als Jesus von dieser Krankheit erfuhr, denn der Bote, der ihm das überbrachte, hatte ja auch ungefähr 2 Tage, bis er endlich bei ihm war. Und damals wurden Verstorbene in Israel innerhalb von 24 Stunden beerdigt. Martha erfährt, dass Jesus in der Nähe ist, sie geht ihm entgegen und sie kommen ins Gespräch. Und sie sagt, oh je, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Aus diesen Worten spricht eine gewisse Enttäuschung. Aber meines Erachtens nach kein Vorwurf an Jesus. Denn ich entnehme diesem Votum Marthas ein großes Vertrauen Jesus gegenüber. Wenn du hier gewesen wärst, dann hätte Lazarus nicht sterben müssen. Also sie traut ihm zu, dass er etwas hätte tun können. Und noch mehr, sie sagt jetzt, und auch jetzt glaube ich noch, dass Gott etwas tun kann oder du etwas mit Gottes Hilfe tun kannst. Sie war wahrscheinlich wirklich einfach enttäuscht. Aber als Wanderprediger konnte Jesus ja nicht überall gleichzeitig sein. Ihre Beziehung zu Jesus hat aber dadurch keinen Schaden genommen. Auch wenn ihr Bruder Lazarus gestorben ist, sie traut ihm immer noch alles zu. Und dann sagt Jesus zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und sie antwortet, ich weiß, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Diese Vorstellung, dass es eine Auferstehung und ein Leben nach dem Tod gibt, entwickelte sich in Israel relativ spät. Erst in den letzten Jahrhunderten vor Christi. Vorher war der Glaube in Israel verbreitet, es gibt ein Totenreich, die Sheol. Dort entschwinden alle, die tot sind. Aber dort ist kein Leben. Die Toten halten sich im Totenreich auf wie ein Schatten, krank, erkraft und freudlos. Sie können nicht einmal Gott loben, wie es da und dort in den Psalmen heißt. Und zu Jesu Lebzeiten gab es immer noch eine Gruppe, die nicht daran glaubte, dass es eine Auferstehung gab, die Sadduzäer. Aber hier reden jetzt Jesus und Martha über die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und Martha sagt, natürlich, irgendwann wird es passieren am letzten Tag, wenn Gott kommt und sein Gericht vollenden wird und sein Reich endgültig aufrichten wird. Und dieses Gespräch ist wie ein Reden über Wissen und Hoffnung. Okay, es gibt ein Leben nach dem Tod, aber ach, das ist irgendwann mal, viel später, wer weiß, wann es sein wird. Aber doch nicht jetzt. Ist auch logisch, oder? Wie soll jemand, der gestorben ist, schon jetzt die Auferstehung erfahren? Die Erfahrung der Auferstehung ist doch jenseits von allen menschlichen Erfahrungen. Und nach diesem kurzen Gespräch, diesem Austausch der Gedanken, hätte das Gespräch beendet sein können. Jesus wäre mit Martha ins Dorfzentrum Bethanien gegangen und hätte sich den trauernden Menschen angeschlossen. Und dann kommt das Gespräch über Hoffnung und Leben eine ganz neue Wende. Jesus will nicht nur lehrmäßig über Auferstehung und ewiges Leben reden. Und so äußert er unvermittelt auf das, was Martha sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. In aller Trauer über den Tod ihres Bruders steht auf einmal das Leben vor ihr. In aller Enttäuschung und dennoch großer Hoffnung steht auf einmal das Leben vor ihr. Und in allem Gespräch über die Lehre der Auferstehung und ewiges Leben steht auf einmal das Leben direkt vor ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Und das ist der entscheidende Satz in dieser Geschichte. Als ich diesen Text las, kam es mir so vor, als durchbräche Jesus mit diesem Satz die Mauer eines kleinen Lehrgespräches und gleichzeitig die Mauer, die die Ewigkeit und die Gegenwart trennt. Ich bin im Gespräch mit jemandem, auf einmal sagt einer: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Da holt doch Jesus die Ewigkeit mit seiner Selbstaussage voll in diese Gegenwart hinein. Als will er sagen: Suche doch nicht das ewige Leben irgendwo in einer fernen Sphäre. Das ewige Leben ist hier, vor dir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was macht das wohl mit einem Menschen, wenn jemand vor ihm steht und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben? Das gibt doch der Begegnung eine ganz neue Wendung. Theorien helfen da nicht mehr weiter. Da geht es nämlich auf einmal um Beziehung. Um die Frage: Wie stehe ich zu Jesus, der dies sagt? Denn wenn er sagt: Ich bin, kann doch die andere Person nicht antworten: Ja, Mann kann vielleicht, oder Frau denkt sich jenes. Das passt irgendwie nicht zusammen. Da geht es um viel mehr, nämlich: Wie stelle ich mich dazu, wenn Jesus sagt: Ich bin? Und weiter sagt Jesus zu Martha: Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Ein bisschen kompliziert, und wahrscheinlich könnte man eine ganze Predigt nur über diese zwei Sätze halten, aber ich will mich auf etwas beschränken. Dieser Satz klingt ja zunächst einmal paradox. Da heißt es einmal, der Mensch stirbt, und dann, er wird niemals sterben. Aber klar ist schon, dass jeder Mensch sterben muss. Jesus spricht vom Tod. Doch gleichzeitig spricht er vom Leben in dem Sinn, dass die Kraft des ewigen Lebens schon jetzt hier für Menschen erfahrbar ist. Er wird insofern nicht sterben, weil er mit Jesus durch den Glauben verbunden ist. Und wer mit Jesus lebt, dessen Leben endet nicht mit dem Tod, sondern erhält nach dem Tod eine neue Qualität. Aber genau heißt es nun nicht, dass wir dann erst das wahre, das richtige Leben, denn irgendwann mal später erwarten. Das ist falsch. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann ist sie schon hier erfahrbar. Im geistlichen Sinn, weil wir eben mit Jesus leben und mit ihm verbunden sind durch den Glauben und in Freundschaft. Aber auch in einem irdischen Sinn. Leben ist schon jetzt erfahrbar. Und wenn wir lesen in den Evangelien, wie Jesus gelebt hat, dann wissen wir, dass Jesus die Freuden des irdischen Lebens nicht gemieden hat. Im Gegenteil, er nahm gern an Festen teil, freute sich an leckerem Essen und Trinken. Wahrscheinlich hat er auch an Hochzeitsfesten getanzt, wie es damals üblich war. Er genoss die Freuden des Lebens, ebenso auch die Schönheiten der Landschaften, Beziehungen, Gespräche. Das hat ihn gefreut und er nahm es als Geschenk aus der Hand seines himmlischen Vaters. Leben versteht Jesus nie nur vergeistlicht, also in Abkehr vom irdischen Leben. Ich merke so, wenn ich Jesus anschaue, dann reichen sich irgendwie mir in Jesus irdisches und ewiges Leben die Hände. Das gehört einfach zusammen in Jesus. Nicht erst später, sondern schon jetzt. Und all dies hört Martha mit, als Jesus sich ihr vorstellt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin es schon jetzt, im Hier und Heute. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das, Martha? Das kann Jesus auch immer gut auf den Punkt bringen, die zentrale Frage stellen. Glaubst du das? Und Martha antwortet, ja, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wer diese Antwort hört, der hat vielleicht den Eindruck, Martha habe doch nicht so richtig verstanden, was Jesus gefragt und gesagt hatte. Aber ich kann euch beruhigen, sie benutzt zwar andere Worte, aber es geht beim versprochenen Retter um genau das, was Jesus ihr mitgeteilt hat. Und noch etwas ist ihr auffällig. Martha bekennt ihren Glauben noch bevor Jesus Lazarus vom Tod auferweckt haben wird. Sie kommt nicht zum Glauben, nachdem sie erlebt hat, was Jesus tut. Sie kommt vorher zum Glauben oder bekennt ihren Glauben. Sie braucht kein wundersames Zeichen, um glauben zu können. Das ist ihr gar nicht wichtig, weil sie vertraut Jesus. Und das reicht ihr. Alles andere ist ihr nicht wichtig. Sie vertraut Jesus und das reicht ihr, um das Bekenntnis zu sprechen. Ja, ich glaube. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wie stellst du dich denn zu dieser Frage? Es ist offenbar nicht entscheidend, wie wir uns Auferstehung und ewiges Leben denken oder vorstellen. Es liegt alles und allein an der Person von Jesus, der in sich das Leben ist und das ewige Leben mit dem Irdischen in seiner Person verbindet. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie stehst denn du zu Jesus heute? Bist du mit ihm im Kontakt?
So möchten wir uns von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen sind. Es hat uns sehr gefreut. Jetzt stellen wir uns unter den Segen von Gott.
Gott segne euch. und er behüte euch. Und er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und er wende sein Angesicht euch zu. Und er gebe euch und der ganzen Welt Frieden. Amen.